Wir leben heute nach der Pensionierung noch 25 Jahre, dank Frühpensionierungsmöglichkeiten vielleicht noch länger. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ja, und dann? Aktiver und fitter als jede Generation vorher in diesem Alter, aber häufig nicht sinnstiftend. Fehlendes Mitwirken unter anderem auch an der Zukunft, wo nicht mehr unbedingt die eigene sein muss, fällt auf einmal. Immer nur Ferien machen, Enkelkind hüten und sich mit der eigenen Wehwehli zu beschäftigen, wird auf die Zeit deprimierend, sagt mein Gast. Herzlich willkommen, Ludwig Hasler, promovierter Philosoph, Publizist, Redner und Buchautor. Unter anderem mit einem Buch «Wie für ein Alter, das noch was vorhat» und trifft damit mit viel Ironie und Humor zmitzt in einen gesellschaftspolitischen Nerv. Mit den neuesten Errungenschaften der Medizin können wir das Alter immer mehr verdrängen und machen das auch. Viele bleiben noch manches Jahr nach der Pensionierung fit und aktiv. Eigentlich ist doch das eine wunderbare Perspektive für einen Lebensabend.
Ja, es ist tatsächlich ein richtiges Geschenk. Also es ist auch menschheitsgeschichtlich etwas völlig Neues. Das hat es noch nie gegeben. Es ist eine Phase von einer unerhörten Freiheit. Also, wir sind nach der Pensionierung, wir sind nicht mehr unter Erwerbsdruck. Nicht alle, aber die meisten leben materiell auskömmlich. Es ist fast so, als würde man irgendwie eine zweite Jugend erleben. Also, das Leben ist plötzlich wieder so etwas wie das Reich von Möglichkeiten. Man könnte das machen, man könnte dieses machen. Dank E-Bike kommt man auch schneller wieder vorwärts und muss nicht so furchtbar trampen. Man hat ein leichteres Leben. Es ist so eine unerhörte freie Phase des Lebens. Geschenkte Jahre hat es noch nie gegeben. Und das ist ja so neu. Also ich muss noch das Alter von meinen Eltern denken. Das war noch völlig anders. Die waren mit 60 auffällig alt, abgekrampft. Also ich komme aus einer achtköpfigen Arbeiterfamilie. Die Mutter hat mit 50 die schlimmste Gichthände gehabt, die ich je gesehen habe. Ohne warm Wasser, ohne Heizung, ohne Waschmaschine. Das kann man sich heute schlecht so vorstellen. Und verglichen damit ist das natürlich unglaublich feudal. Wie die meisten von uns in diesem Alter leben dürfen.
Sie haben das angesprochen. Also früher war man mit der Pensionierung alt. Wann würden Sie denn sagen, sind wir heute alt?
Ja, ich sage, also wenn ich jetzt persönlich gefragt werde, sagen wir ja, empfindest du dich als alt und so, dann sage ich, ich glaube, mir geht es wie den meisten. Also ich bin jetzt 81 übrigens. Und, ich habe einfach das Gefühl, es gibt mich schon lange, oder? Aber richtig alt fühle ich mich nicht. Es ist, ich habe das Glück, oder zum Teil natürlich auch ein bisschen das Verdienst, dass ich noch sehr vieles machen kann. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle natürlich viel jünger. Die halten mich irgendwie für unverwüstlich. Aber ich bin in einer Hinsicht auch ziemlich typisch für das Alter. Also ich lebe recht aktiv. Sogenannt gesund. Aber ich habe das kürzlich erlebt, als ich Gastreferent der internen Weiterbildung im Spital war. Muss ich noch kurz sagen, das ist der Tworet. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen. Ist eine Ärztin auf mich zugekommen und hat gesagt: Guten Abend, Herr Hasler, Sie werden sich nicht können daran erinnern, ich habe Sie letztes Jahr im Notfall gehabt. Dann ist ein Arzt gekommen und hat gesagt: Er hat gerade nachgeschaut, wir haben ja den nächsten Monatentermin. Das war der Pneumolog. Und dann ist noch einer gekommen und hat noch einen Spass gemacht und hat gesagt, ja, also so, ich leider sehen Sie eigentlich ganz proper aus, Herr Hasler. Das war im Fall der Urolog. Das heisst, viele halten mich so im Alltag für unverwüstlich, aber komischerweise kennen mich fast alle Abteilungen im Spital.
Macht einem das alt, dass man eigentlich viel von seiner Zeit oder immer mehr von seiner Zeit beim Doktor verbringt, ohne vielleicht wirklich zu krank sein, sei es eine Vorsorge, sei es ein Check-up, ja. Sei es vielleicht auch mal ein krank sein, Macht einem das halt?
Ja, ich weiß es nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem Zweck man beim Arzt ist. Also bei mir ist es jetzt glücklicherweise nur so, dass das überhaupt nicht mein Lebensinhalt ist, sondern ich bin sehr dankbar. Ich meine, ohne die Medizin gäbe es mich ja gar nicht mehr. Ich habe eine morbide Lunge, also ich brauche Antibiotika von Fall zu Fall. Aber für mich ist das sozusagen ein Mittel zum Zweck zum Leben.
Ist aber nicht Ihr Lebensinhalt, Doktor, und die vielen
Arztbesuche. Ist nur ein Mittel.
Das ist oder? Etwas, was man genau. Manchmal feststellt bei ja. älteren Leuten.
Das ist so, ja.
Dass man viel das über den Doktor redet.
Ja, oder halt ein malades Knie oder irgendetwas, oder, wo nach Schmerzen. Und das ist wahrscheinlich schon das Entscheidende. Hat man im Alter noch ein Leben, also ich sage jetzt plump, so wie der Titel vom Buch, ein Leben, das noch etwas vorhat, wo es noch um etwas geht, wo man denkt, da lohnt es sich noch, etwas zu machen, mitzuwirken mit anderen zusammen. Und dann kann man natürlich auch Schmerzen und allerlei Gebrechen kann man so auch übertönen, überspielen.
Braucht es da dazu, wenn ich Ihnen jetzt gerade zugeschaut habe, Sie machen die Faust, da braucht es ja, da braucht es ja nicht nur, ich sage jetzt mal, eine gewisse rein körperliche Fitness, sondern es braucht ja auch den Geist, den Willen, noch etwas Neues zu machen, noch mal vielleicht sich auch aus der Komfortzone rauszubewegen. Das braucht ja viel mehr als nur quasi gute Knie, gute Hüfte und, ja. und eine Physiologie, die stimmt.
Ja.
Die scheint aber nicht bei allen, auch bei diesen 25 Jahren, automatisch mitzukommen. Die scheint verloren zu gehen.
Ja.
Täusche ich mich? Ja,
nein, ich glaube, das ist so. Wobei, also meine Hoffnung ist und auch meine Wahrnehmung, dass sich das ändert. Und das hat natürlich damit zu tun, ich habe es vorher gesagt, meine Eltern waren mit 60 alt und abgekrampft. Oder? Und für sie ist natürlich das Alter.
Ja, haben Sie sie auch als alt empfunden?
Absolut, ja, absolut. Und sie sich selber auch. Mhm. Oder? Und für sie war das Alter, jetzt kann man noch etwas zurücklehnen, man kann sich freuen an dem, was gelungen ist im Leben, hoffentlich Kind und so. Und sich allmählich auf den Übergang Tod so vorbereiten. Und das ist ja heute vollkommen anders. Und trotzdem herrscht immer noch eine Mentalität vor, also wenn ich jetzt an Pensionierungspartys bin.
Was, wie meinen Sie Pensionierungspartys?
Ja, also es gibt ja dann irgendeine Chefärztin, die den letzten Tag hat oder so, dann gibt es noch Grande Festa. Und dann
kommen Sie rein und sagen, jetzt kommen die schönsten 25 Jahre.
Und dann sage ich, ja, was machst du denn jetzt? Oder, ja, ich weiß das schon irgendetwas. Also ich will sagen, meistens herrscht noch so eine Mentalität vor, jetzt will ich sie mal mit mir schön haben. Und das ist ja völlig in der Ordnung. Die Frage ist nur, was ist das schön haben?
Und wie lange geht es?
Und wie lange geht es? Ganz genau. Also wie lange hält das als Lebensinhalt her? Wie lange hält einem das? Es muss einem auch nicht immer alles glücklich machen, aber bei Laune behalten sozusagen. Oder? Also gute Laune finde ich länger, das ist schon etwas sehr Schönes. Aber was bringt mich zur guten Laune? Im Alter. Ist es denn wirklich das mit mir schön haben?
Die Welt zu bereisen.
Welt bereisen, das ist immer Reisen, Geniessen, Fitte. Oder? Das sind die drei klassischen Modelle und gegen das lässt sich gar nichts sagen. Oder?
Klingt aber nach einem Aber.
Die Frage ist nur, ja, nein, nach einem Zusatz.
Nach einem Zusatz, gut.
Gegen das ist nichts zu sagen, aber oder wenn Sie, ich kenne natürlich so Paar, die permanent unterwegs sind. Also wenn Sie in den kanadischen Wäldern sind oder einen Singapur-Trip oder so etwas, dann sind Sie auf einer Kanufahrt im Berner Oberland oder so. Und die kommen dann schnell heim und planen die nächste Reise. Und gegen das lohnt sich. Ich sage überhaupt nicht, dass das falsch ist. Ich tue überhaupt nicht zwischen richtig und falsch urteilen. Das Problem, das ich sehe, ist häufig, dass wenn die dann nicht mehr bei vitalen Kräften sind, also wenn das Reisen einmal mühsam wird, dann sind sie schlecht vorbereitet auf das letzte Alter. Also das heisst, ich misse immer auch das, was man im Alter macht, wenn man noch bei vitalen Kräften ist, wenn man noch unternehmungsfreudig ist. Was machen wir denn, damit wir später, wenn die Kräfte lahmen, wenn wir so ein bisschen umhinken, was haben wir denn noch davon? Sie wissen wahrscheinlich, heute ist das grosse Thema in dem letzten Alter die Einsamkeit. Und das ist ein richtiges Problem. Das ist, wir haben in der Schweiz unzählige Alte, also über 80, die nicht nur allein sind, sondern auch einsam. Das ist ja nicht genau das Gleiche. Oder? Also man kann allein sein und sich gar nicht einsam fühlen, aber sich einsam fühlen. Und Einsamkeit macht ja auch wieder krank. Also das ist dann noch zusätzlich. Und darum finde ich halt im sogenannten dritten Alter, nach der Pensionierung, bis etwa 80, das ist natürlich sehr verschieden, aber so grosso modo, sind das die 15 Jahre ungefähr, wo wir eigentlich gar nicht alt sind, sondern einfach schon lange da. Wenn wir dann nichts tun, um zum Beispiel ein Beziehungsnetz zu knüpfen. Wir fallen nämlich mit der Pensionierung zu den Beziehungen aus. Das ist etwas, was wir dauernd unterschätzen. Wenn, bei der Pensionierung selber sind Sie vielleicht auch schon dabei gewesen, geloben sich alle, wir sehen uns wieder, du kommst wieder vorbei und wir kommen bei dir und wir machen das mit. Nichts von dem ist wahr. Das heisst, das ist wirklich ein Schnitt in aller Regel, die Pensionierung. Und das, was Sie jetzt hier haben, im Sender, was praktisch alle haben bei ihrer Arbeitstätigkeit, nämlich Kolleginnen, Kollegen, sie sind dabei, sie sind nicht allein, sie tun zusammen mit anderen an etwas arbeiten. Das tun wir meistens unterschätzen und plötzlich haben wir das nicht mehr.
Gut, dann könnte man sagen, aber viele haben das Beziehungsnetz zu Zeiten des Berufslebens außerhalb des beruflichen Alltags. Plus, auf diesen vielen Reisen lerne ich neue Leute kennen. Ja. Wäre jetzt mein Argument.
Ja, es passiert einfach nicht automatisch. Also sonst gäbe es das Riesenproblem Einsamkeit nicht.
Mhm. Aber jetzt, Einsamkeit, reden wir da von Leuten, also von Singles oder von verwitweten Leuten? Oder reden wir da Einsamkeit quasi Paar, wo immer als Paar unterwegs sind, die können irgendwo auch ein bisschen einsam sein, in sich selber, oder? Nicht?
Doch. Doch, also wir reden jetzt von beiderlei,
okay.
Von Verwitweten natürlich, aber auch von Paar. Also tatsächlich, Sie haben recht, man kann das Zweite genauso vereinsamen wie allein. Also manchmal sogar noch besser, oder? Weil man so kompakt wirkt. Oder? Man ist eigentlich, man ist ja vollständig. Oder? Kein Mensch redet sie ja, wenn sie immer mit dem gleichen Partner durch die Welt laufen.
Man ist immer so ein bisschen zu zweit unterwegs, weil beide ganz immer genau Zeit haben, oder?
Genau.
Das ist auch ein bisschen das.
Genau. Und man macht dann auch alles. Man hat einander auch nichts mehr zu erzählen, weil man sowieso alles, das Wenige, was man noch erlebt, erlebt man zusammen. Das ist ein Problem.
Also gut, jetzt haben wir gesehen, also wenn man immer nur unterwegs ist und da nur kurz da startet, für quasi den Kleiderwechsel und die neue Reise zu planen, tut man ein bisschen Beziehungen, Freundschaften, Kollegen, ich sage jetzt mal ein bisschen vernachlässigen, dass wenn man sie dann braucht, wenn man nicht mehr reisen kann, sind dann die vielleicht nicht mehr so da oder es wird dann ein bisschen schwieriger. Dann haben wir aber noch die anderen, die haben sie auch schon angesprochen, das sind die dann auf einmal finden, jetzt werden wir fit und ihren Lebensinhalt sehen, im Sport treiben, im sich bewegen, im sogenannten gesund sein. Das tun sie auch, ich sage, nicht kritisieren, aber auch wieder ein bisschen auf die Schippe nehmen.
Ja, also ich finde halt sowieso, dass das Motto Hauptsache gesund, finde ich sehr komisch. Also, ja, das finde ich so komisch. Also Gesundheit ist die wichtigste Voraussetzung, oder? Aber doch nicht Hauptsache. Es ist, also, ich bin natürlich enorm gern gesund. Ich habe auch viel Sport gemacht. Ich bin viel auf Bergen aufgerannt. Aber
sagen Sie, es ist Glück oder Pech, ob Sie die Voraussetzung mitbringen? Oder können Sie die nicht auch ein bisschen durch Ihr Verhalten beeinflussen?
Ja, die können viel beeinflussen, natürlich.
Oder die einen sind glücklicher, mit besseren, ich sage es, man sagt immer, mit besseren Genen ausgestattet wie die anderen. Und die müssen halt ein bisschen mehr investieren, vielleicht auch im Alter.
Ja, natürlich. Gegen das lässt sich überhaupt nichts sagen. Im Gegenteil. Oder? Also, das wird ja eigentlich fast erwartet. Ich erwarte das auch von mir, Also wenn ich einen Tag daheim bin, dann gehe ich mindestens anderthalb Stunden zügig durch den Wald. Mindestens. Oder? Da bin ich schon der gleichen Ansicht. Aber das Problem fängt ja dort an, wo Fitness Selbstzweck ist. Oder? Also wo sie eben Hauptsache gesund, ich zitiere Ihnen einmal einen regelrechten Philosoph, nämlich den Plato, der unumstrittene Plato, uralt, er hat schon gesagt, sich dauernd um seine Gesundheit kümmern, ist auch eine Krankheit. Und das hat etwas. Also das heisst, es ist ähnlich wie mit dem Reisen und mit dem Geniessen, so ist es auch mit dem Fitten. Es ist eigentlich ein Mittel zum Zweck. Oder? Und nicht schon ein Selbstzweck. Jetzt ist die Frage, was wäre denn der grosse Zweck? Was wäre das grosse Ziel? Darf ich Ihnen mal ein Beispiel nennen, was ich meine?
Gibt es sowohl als auch oder gibt es entweder oder?
Es ist immer sowohl als auch. Immer. Ich habe vorher gesagt, gute Laune reicht im Alter. Sage ich jetzt, die bestgelaunten Alten, die ich kenne, das sind 3 75-Jährige, die einen Quartierbeiz betreiben. Oder? Die gehen auch laufen, die gehen zwischen denen auch reisen, geniessen tun sowieso. Das ist nicht anders. Aber es kommt jetzt etwas dazu. Sie haben sich in dieser Quartierbeiz sozusagen einen eigenen gemeinsamen Lebensinhalt gestiftet.
Erst nach der Pensionierung?
Erst nach der Pensionierung. Sind sie irgendwann mal auf die Idee gekommen? Die sind natürlich auf die Idee gekommen. Sie wissen, in sehr vielen Gemeinden, heute gibt es keine Beiz mehr. Es gibt eigentlich nichts mehr. Und das heisst, es gibt auch keinen Treffpunkt mehr. Man geht auswärts arbeiten und dann kommt man heim und dann macht man Familie. Mhm. Oder? Das ist jetzt einfach so. Und die haben dann festgestellt, irgendwie hat die Einsamkeit auch mit dem Mangel an so Treffpunkten zu tun. Und dann haben die so etwas organisiert. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die 3, wenn die jetzt am Morgen verwachen, dann überlegen sie sich nicht nur, ja, was machen wir heute, gehen wir dort Schnitzel essen oder irgendetwas, sondern sie sind eingespannt, oder? Sie sind brauchbar. Sie sagen, der verwacht und denkt, ich muss noch Bier herholen oder für unsere Quartierbeiz. Und ich glaube, das ist so ein der Kern von dem, wo im Alter gute Laune macht. Also dass man nicht
also
nur
eine Aufgabe hat.
Genau, dass man nicht nur für sich unterwegs ist.
Oder? Also für sich sagen Sie jetzt nur für sich Sport treibt, nur für sich reist zum Beispiel.
Ja. Aber wie gesagt, es ist eine Kombination, oder? Man kann dann umso besser auch für andere noch wirken, wenn man selber gut unterwegs ist, wenn man selber geniessen kann und so weiter. Oder? Aber das ist, ich glaube einfach, dass wir das so etwas vernachlässigt haben, weil in uns in die Mentalität steckt, nach der Pensionierung können wir endlich einmal mehr Zeit haben für mich, wir können es schön haben mit mir, schön mit uns. Und dann vergessen wir vielleicht, dass eigentlich die Freude von einem Menschenleben darin besteht, zusammen mit anderen als soziales Wesen, zusammen mit anderen etwas zu arrangieren, wo auch andere Freude haben daran.
Also die haben ja nicht nur eine Aufgabe, sondern die machen auch etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft, nämlich die Quartierbeizbetriebe, die sonst vielleicht gar nicht existieren
würden. Die nicht existieren würden. Und wenn sie nicht würden, sie würden mit Sicherheit nicht existieren. Und dann würde eben auch das Biotop nicht da sein, wo sich einsame Leute treffen und irgendwann vielleicht, so Gott will, aufhören einsam zu sein. Nicht? Also das ist ja auch unglaublich verdienstvoll. Aber es gibt auch etwas anderes. Ich habe kürzlich 2 ehemalige Manager getroffen,
Lassen Sie da gerade schnell. Können wir sagen, also gerade bei den Managern und den Leuten, die auch politisch in Positionen sind mit einer gewissen Macht oder auch mit viel Macht, dort hat man ja eher so ein bisschen das Gefühl, dort kommt der Frühpensionierungsgedanke eigentlich nicht. die sind ja zum Teil, also wir haben das gesehen in Amerika mit dem Präsidenten, wir haben das jetzt gesehen mit dem WEF, mit dem Klaus Schwab, die sind ja dann eigentlich ziemlich fest im Sattel, eigentlich so, dass bis so lange, dass eigentlich Gemeinschaft schon findet, merken sie es nicht, dass jetzt dürften die zweite oder die dritte Reihe stehen. Dort fällt es ja dann offenbar schwer, dass ich und jetzt habe ich es schön mit mir wegzuhaben von dieser Position. Ja. Das ist schon nicht überall gleich.
Nein, es ist nicht überall gleich. Es ist auch nicht überall gleich wünschbar. Oder? Ich meine, die Beispiele, die Sie jetzt nennen, das ist ja eigentlich das Bestreben, an der Macht zu bleiben. Oder? Das ist nicht das gleiche wie die Quartierbeiz 75-Jährigen. Oder? Ich habe nie gesagt, wir sollten alle einfach viel länger arbeiten. Ich brauche auch das Wort arbeiten nicht, ich sage mitwirken in der Gesellschaft. Das ist etwas anderes.
Also wir arbeiten bis zu der Pensionierung und nachher tun wir mitwirken.
Ja. Gut. Also wir dürfen auch natürlich vorher schon mitwirken während dem Arbeiten.
Damit ich Ihre Definition verstehe. Genau. Gut.
Und ich find auch, also jetzt noch, vielleicht noch eine Klammer oder den Blick auf Generationen, Gerechtigkeit. Wir müssen natürlich, wir Alten müssen schon uns auch so verhalten, dass die Jungen zum Zug kommen. Oder? Also wenn man jetzt gerade an die Präsidentschaft in den USA denkt. Oder? Weil das ist ja klar, dass ich meine, ich ticke heute mit 81 nicht mehr gleich wie mit 45. Das ist klar. Man merkt es dummerweise selten, dass man anders tickt. Oder? Aber dass die Art von Mitwirken ist nicht Machterhalt. Oder? Ich meine, die drei, oder eben, so sind sie auf Manager gekommen, oder die zwei Manager, die ich rasch wollte, apostrophieren, die erzählen mir, wie sie den Garten von einer kranken Frau im Quartier übernommen haben. Und sie sind selig. Sie merken, haben sie mir erzählt, seit Jahren wieder, dass man sie brauchen kann.
Oder? Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, gehe ich davon aus. Plus, minus, oder?
Dass sie nicht überflüssig sind. Genau. Oder? Das sind jetzt zwei, die haben jedes Geld, oder? Wo sie können alle die teuersten Kreuzfahrten und so. Aber das ist einfach Konsum. Nichts dagegen, kann man alles.
Kurbelt die Wirtschaft da, hat auch einen Vorteil.
Aber jetzt haben sie plötzlich gemerkt, und wenn ich das auf einen Begriff bringen sollte, quasi philosophisch, ist, was die zwei machen, indem sie der kranken Frau helfen, damit der Garten nicht verrottet, oder? Und die drei mit der Quartierband, die haben die Erfahrung gemacht, dass der Sinn von einem Menschenleben, also ein Schwurbelwort natürlich, aber wir brauchen es ja immer noch, dass der Sinn darin besteht, dass mein Leben nicht allein für mich eine Bedeutung hat, sondern dass mein Leben auch noch für andere eine Bedeutung hat.
Und das ist eine Erfüllung oder sinnstiftend, so wie es wird wahrgenommen.
Das ist Sinn. Es geht nicht um mehr, es muss nicht unbedingt der Himmel und die Hölle und alles zusammenspielen, aber dass ich mitwirke an etwas, das auch anderen das Leben schöner, reicher, lustiger macht, oder? Die Erfahrung. Schauen Sie, die drei in der Quartierbeiz, oder? Die werden nie einsam sein. Auch wenn es dann einmal dreckig geht. Oder? Die haben so viele Freundschaften. Oder? Die gehen dann zu denen heim und so weiter. Also ich nehme es so an. Das spricht auch eigentlich alles dafür. Ja. Oder? Das ist, und darum meine ich.
Dann hilft man sich gegenseitig, genau, bei den Schwächen, die dann
hilft man sich, man nimmt teil. Oder das Dazugehören. Früher haben wir das halt in der Familie gehabt. Oder? Früher ist man nicht pensioniert worden. Dann hat man noch rumgeklöttert auf dem Bauernhof oder im Handwerksbetrieb, was noch gegangen ist. Man hat sich Dienste gemacht. Ich habe mich, als ich Bub war, ich weiß noch genau, die Waldränder sind immer die uralten Männer, die haben Bördali gemacht. Oder, wisst ihr noch, was Bördali sind? Ja. Die haben vielleicht zwei Bürdali pro Tag. Das
aber ist, die haben eine Aufgabe
die haben eine
und die
Aufgabe.
Hat man noch können brauchen.
Und sie haben dazugehört.
Ja, genau.
Und die Zugehörigkeit ist enorm wichtig. Das ist
aber wenn man jetzt unsere Entwicklung gesellschaftspolitisch anschaut, also auf der einen Seite der medizinische Fortschritt, dann jetzt auch der Trend zu immer länger leben oder noch länger leben, noch länger gesund leben, dann wäre, also dann könnte man von der Vision her ja mal daher gehen, dass wir am Schluss irgendwie fast gleich lang alt und pensioniert sind, wie wir leben. Und jetzt kommen Sie und sagen, ja, aber wir müssen den Alten einen Sinn geben, eine Mitwirkung geben, dass sie gebraucht werden, dass sie einen Sinn haben, nebst dem Reisen und dem Fitten und dem Golfen. Das ist in der Wirtschaft und in der Politik noch nicht angekommen. Oder wir spüren es noch nicht, oder was ist es denn? Weil wenn wir schauen, Sie haben vorher, ich hätte nachher auf den Generationenkonflikt kommen, wo man einfach das Gefühl hat und nur sagt, die Alten die verlangen immer mehr und kosten uns immer mehr. So, von Seiten der Jungen und haben uns das Klima kaputt gemacht und hinterlassen uns jetzt einen Planeten, wo wir müssen schauen, was wir damit machen können. Jetzt ein bisschen salopp gesagt, oder? Warum springt man auf das nicht auf, dass man die Zeit, vielleicht mit weniger Druck und eben finanziell ist es zum Teil ja auch, nicht überall, aber zum Teil ja auch nicht so notwendig, dass man die Ressourcen nicht in die Richtung kanalisiert und einsetzt?
Also plumpe Antwort in einem Satz, das Hirn ist immer ein bisschen veraltet. Also man denkt immer ein bisschen hinterdrein. Jetzt aber die realistischer Antwort, es passiert relativ viel. Also mit sogenannter freiwilligen Arbeit, ehrenamtlicher Arbeit passiert sehr viel. Also Sie können auch im Zürichbiet, Sie können alle die Spitäler nehmen, Uster und so weiter, die leben von denen. Oder? Also da wird sehr vieles wird von heute auf morgen zusammenklappen, wenn die Freiwilligen nicht mehr dabei wären.
Also Sie sagen, die Angebote sind da.
Die sind da. Und das ist gesellschaftlich, wirtschaftlich. Und jetzt gibt es natürlich die andere Seite. Politisch, Sie wissen, es hat mehrere Vorstöße gegeben, die sogenannte Altersgrenze aufzusetzen. Die sind hochkant abgelehnt.
In Dänemark arbeiten bis 2040, jetzt dann bis 70.
Ich weiss.
Das, ja, ist also das ist nicht irgendwie eine Autokratie.
Ja, es ist auch versicherungsmathematisch relativ eindeutig. Oder? Also man müsste ja eine Versicherung an der Erwartung vom Leben, von der Lebensdauer anmessen.
Genau.
Das ist klar. Aber ich meine, man könnte auch sehr sanft so etwas machen. Oder? Also, dass zum Beispiel 70-Jährige, die irgendwie noch ein 20%-Pensum machen, dass die das nicht versteuern müssen wie die anderen. Das machen wir in anderen Ländern auch. Das ist bei uns
also
immer noch nicht der Fall.
Anreiz,
genau. Und wir lassen uns mal den Aspekt von der künstlichen Intelligenz draussen. Es ist auch möglich, dass wir künftig weniger Menschen brauchen bei der Arbeit wegen der künstlichen Intelligenz. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, dann haben wir einen brutalen Fachkräftemangel in der Zukunft vor uns. Und dann ist einfach dumm, dass wir als Gesellschaft die so viele Leute, die so viel können, mit 64, mit 65, verabschiedet in Passivmitgliedschaft von dieser Gesellschaft. Oder?
Was sagen Sie dann den kritischen Stimmen, die sagen, genau bei dem Argument sagen, ja, die können schon viel, einfach falsch. Die sind nicht mehr digital unterwegs, die bringen nicht mehr die Qualitäten mit, die sie jetzt braucht, die sind nicht mehr so schnell genug. Also, was nützt es uns dann noch?
Ja.
Das ist jetzt auch wieder einfach ein bisschen zugespitzt. Aber
ja,
die Stimmen sind da, oder?
Ja, ich spitze sie auch zu. Ich mache Ihnen den Vorwurf überhaupt nicht. Ich sehe das natürlich, obwohl, also ich meine, eben das sogenannte Digitale ist jetzt auch nicht so eine riesige Hexerei. Oder? Könnte man natürlich mit einigermaßen schlauen Updates könnte man das den meisten eigentlich schon beibringen. Das ist eine Mentalitätsfrage. Oder? Und da sind natürlich die 60-Jährigen schon sehr unterschiedlich aufgestellt. Das ist mir klar. Aber was ich feststelle, ist, dass es große Unterschiede gibt in der Wirtschaft. Also dass viele KMU jetzt so funktionieren, dass die Leute gehen in die Pension, nach 2 Jahren kommen sie zurück, klopfen an und fragen, könnten wir ein besonderes Arrangement treffen? Ich kann immer noch das und das. Das ist, die müssen ja auch nicht mehr alles machen. Sie müssen ja auch nicht voll arbeiten und so weiter. Sie werden natürlich mit offenen Armen genommen. Oder? Weil die Erfahrung, über das könnte man eine separate Sendung machen, die Erfahrung ist unterschätzt. Also, wir gehen immer eben nach dem Digitalen, nach dem frischen Wissen. Aber das, was Erfahrung heisst, natürlich hat nicht jeder 70-Jährige eine reiche Erfahrung, aber viele haben es. Und Erfahrung ist etwas anderes als Wissen. Erfahrung ist praxisgesättigtes Wissen. Das ist etwas, was sie nur über die Jahre hinweg, sie als Moderatorin, sie haben eine langjährige Erfahrung. Das können sie nicht. Es gibt keinen Bachelor in Erfahrung. Das können sie nicht an der HSG studieren. Das müssen sie machen über die Tätigkeit, dass sie auch so einen Typ wie mich bändigen können. Das können sie nicht lernen. Das müssen sie mit
genau,
der Zeit
und das merken. Genau, und das braucht Zeit. Und das kann man auch nicht in anderthalbfacher Geschwindigkeit abspulen und schnell im Kurzzeitgedächtnis abspeichern für die nächste Prüfung. Also, Erfahrung ist der Wert oder die Währung, wo ich sage jetzt mal, das Alter mit sich bringt, wo man momentan viel zu fest darauf verzichtet.
Ja.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Gut. Und wieso, wenn ich jetzt wieder auf den Generationenkonflikt komme, wird der Aspekt in dieser ganzen Diskussion ja ein bisschen ausblendet. Also, ich sage, wir haben gesagt, es ist noch nie an einer alte Generation so gut gegangen wie jetzt, finanziell und gesundheitlich im grossen Durchschnitt. Und es haben aber auch noch nie so viele Einschränkungen bestanden nach oben bezüglich Finanzierung und zusätzlicher Finanzierung, die wir jetzt zwar beschlossen haben, aber noch nicht wissen, wie wir es zahlen wollen und länger arbeiten wollen wir nicht, die auf die junge Generation lastet. Und bis anhin tun sie schon aufmupfen, aber noch nicht wirklich fest.
Ja.
Sitzen wir da auf einem Pulverfass?
Ja. Ja, ich glaube es. Ich glaube, dass wir momentan noch das Verhältnis zwischen den Generationen schönredet.
Ja. Schönredet?
Schönredet. Ich habe vor allem während Corona gestaunt, also wie da die Jungen brav waren. Ich habe gemeint, ich sage
also, die Jungen haben wir ja eingesperrt.
Eben, wir haben sie eingesperrt. Oder? Zugunsten von mir. Oder? Jetzt würde ich sagen, mich kann man mit 80 ruhigen Jahren einsperren, das spielt keine Rolle. Oder? Aber 15-16-Jährige, das ist das Jahr, ist so entscheidend. Und die brauchen das Auslauf, sie müssen die Leute kennen, sie müssen und so weiter. Wir haben Enkel, die hier ein Studium aufgenommen haben, die waren anderthalb Jahre nie an der Hochschule. Die
alles im Homeschooling, Homeoffice.
Und dann haben andere Alte gesagt, ja, aber die können ja auch daheim lernen. Aber diese Vorstellung, ich meine, Lernen ist ein sozialer Akt. Oder? Da muss man andere treffen, man muss umtriebig sein, man muss sich die Augen öffnen lassen durch andere Augen und so weiter. Das ist alles. Und sie waren erstaunlich ruhig. Sie waren so hilfreich in dieser Dramaturgie, die wir jetzt halt mal hatten während Corona. Und jetzt haben wir, also ich meine jetzt auch 13. AHV und so weiter, ist jetzt nicht das Thema natürlich, aber es ist doch einfach eine Verschiebung von Lasten zu Jungen, tendenziell. Und ich merke eben, ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich habe ja über 3 Jahre hinweg Briefwechsel geführt mit einer exakt 50 Jahre jüngeren Frau. Das ist natürlich dauernd um so Sachen gegangen. Der Grundkonflikt zwischen Jung und Alt, habe ich dann irgendwann gesehen, liegt vielleicht da drin. Oder? Also meine Generation, lebt im stolzen Bewusstsein, den Wohlstand erarbeitet zu haben, wo die Jungen jetzt geschenkt kriegen.
Oder? Das ist natürlich ein bisschen, also in der Folge der Nachkriegsgeneration ist das natürlich ein bisschen so.
Es ist nicht falsch. Das Problem ist nur, oder? Also wir leben in dem stolzen Bewusstsein. Und was erwartet man implizit von den Jungen.
Dankbarkeit.
Genau. Kriegen wir die, wir kriegen Prügel. Oder? Und das ist, wenn wir nicht über das uns können verständigen können, die Jungen finden eben die Welt, die wir ihnen übergeben, gar nicht so toll. Oder, sie sehen, also mindestens zweischneidig. Oder? Sie verhalten sich selber auch zweischneidig übrigens. Oder? Ich meine, ich habe mein Leben nie so viele Klamotten gekauft wie die Jungen und weggeschmissen und so weiter. Ich bin mein Leben lang nie so viel rumgeflogen etc.
Aber, in dem Alter sowieso noch nicht.
Also, ja. Wir sind zweispältig, die Jungen sind zweispältig und dann müssten wir. Und wir bringen es irgendwie nicht her, darüber ein offenes Gespräch zu führen.
Und wo ist der Keil? Also reden wir nicht die gleiche Sprache, wenn wir sie nicht verstehen? Oder braucht es, also ist es politisch, ich sage jetzt mal, ein bisschen schlecht aufgeleist und lässt das gar nicht zu? Oder wo würden Sie ansetzen?
Ich glaube, die grösste Schwierigkeit liegt darin, dass weder wir Alten noch die Jungen einen Glauben an eine bessere Zukunft haben. Und das ist natürlich in jeder Gesellschaft, die irgendwie vital ist, ist das matchentscheidend. Dass man, oder die frühere Gesellschaft haben alle vom goldenen Zeitalter und so geredet. Oder?
Trump redet jetzt immer noch vom goldenen Zeitalter.
Ich hätte es beinahe gesagt. Ja. Genau. Das ist dann wieder schlau, oder? Obwohl das goldene Zeitalter die Vergangenheit ist, die es noch nie gegeben hat. Oder? Das ist die andere Worte. Aber ich weiß nicht, ob ich mich deutlich machen kann. Oder? Dass es gibt jetzt so Umfragen, und die machen sehr deutlich, dass meine Generation die erste Altersgeneration ist, die nicht mehr daran glaubt, den Jungen eine bessere Welt zu übergeben. Oder? Das ist einmal so schon einigermaßen genierlich. Oder? Die Jungen glauben nicht mehr recht daran. Oder ich muss es so sagen, es gibt ganz viele Tagungen Thema Zukunft. Ich bin dort ab und zu dabei. Wisst ihr, was denn passiert? Es werden Drohkulissen aufgezogen. Oder? Ja, die sind ja auch nicht aus dem Himmel oben runtergeholt. Oder? Die gibt es, die Drohkulissen. Aber das steht dann noch zum Verschrecken. Und dass die Jungen dann sagen, ja, sollen wir uns jetzt für die Welt aufopfern, oder? Für die Drohkulissenwelt, sollen wir da drinnen uns abkrampfen und so weiter. Nein, wir tun uns lieber ein bisschen zurückhalten und wir schauen, dass es mir gut geht und so weiter. Also, quiet quitting, also, heisst ja dann das Stichwort. Zukunft. Was mir momentan am meisten zu denken gibt, wir brauchen, wenn wir auch mit allen Generationen als Gesellschaft wollen, einigermaßen gut gelohnt vorangehen, brauchen wir Bilder von einer Zukunft. Wir brauchen nicht Erzählungen von einem Morgen, wo viele könnten sagen, super, da komme ich mit, da mache ich mit, da will ich auch. Und das fehlt. Und wir haben vieles harzt ja heute ein bisschen, oder? Vieles, was in meiner Jugend oder während meinem langen Leben so glänzt hat, so verheißungsvoll war, steht ein bisschen an. Mobilität ist ein bisschen zu fest im Stau. Der Konsum versinkt ein bisschen in den Plastikbergen und so weiter. Das Reisen ist auch nicht mehr so lustig, weil die schönsten Orte sind einfach verstopft und so weiter. Was haben wir denn? Oder? Wir sind also gar mit dem Versprechen, das Leben wird immer besser. Und die Jungen glauben das nicht mehr. Und sie haben irgendwie die Welt, wo wir ja, eben der Wohlstand, ich kann wirklich nichts haben gegen den Wohlstand. Ich glaube, auch die Jungen haben nichts gegen den Wohlstand, aber sie wollen natürlich den Wohlstand ohne Dreckseite. Oder? Sie wollen sozusagen Feuer ohne Rauch. Und so. Entschuldigung, ich rede da ein bisschen sehr drauf los.
Ist alles gut, die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Ludwig Hasler, ich brauche jetzt von Ihnen ein kurzes Fazit. wenn Sie mir jetzt wieder mit sehr viel Feuer erzählt haben, was es braucht für den Kit, der momentan ein bisschen bröckelt. Ich habe Sie gefragt, wo würden Sie ansetzen? Sie haben mir viel erzählt jetzt. Ja. Kurzes Fazit, wo würden Sie ansetzen?
Ganz einfach. Wir müssen uns für die Jungen ernster interessieren. Nur so fängt es an. Aufhören, über die Jungen herzuziehen, sagen, die Weicheier. Wenn schon, müssen wir die Eltern prügeln, nicht die Jungen. Und dann auch nicht die Eltern, sondern uns Grosseltern und so weiter. Das bringt nichts. Man muss können wechselweise verstehen, warum man so tickt. Und erst dann kann man frei werden.
Wir könnten abendfüllend weiter diskutieren, aber ich muss da gleich mal einen Punkt machen. Ich danke Ihnen vorerst einmal ganz herzlich für Ihre Einschätzungen, Ludwig Hasler, und den Besuch bei uns in der Sendung.
Dankeschön.
Das Glück findet man nicht beim Nichtstun, sagt der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.